hat uns so eine Illustration geprägt für diese vier Teile im Hebräerbrief beim Optiker, der Sehtest, der immer ein neues Glas einschiebt und der Blick wird immer klarer. Ich habe diese Woche das Gefühl gehabt, bei meiner neuen Brille, also beim linken Auge, ist vielleicht noch nicht ganz das Optimum erreicht, muss dann noch einmal vorbeigehen. Hab diese Erwartung heute Morgen, dass der Heilige Geist uns die Sicht auf ihn schärft. Ja, in diesem Hebräerbrief braucht es zuweilen rechte Konzentration, um die Gedankenführung aufzunehmen. Aber die Frage, die der Schreiber des Briefes uns stellt, die ist eigentlich ganz einfach. Vorwärts oder rückwärts? Die Frage ist einfach, die Herausforderung ist mehr, zu sich selber ehrlich zu sein. Nimmt meine Liebe zu Jesus zu oder nimmt sie ab? Nimmt meine Hingabe zu oder decken meine Prioritäten in meinem Leben auf, dass mein Glaube mehr Gewohnheit als Leidenschaft ist? Wachse ich geistlich oder verkümmert mein geistliches Leben? Und der Hebräerbrief hat diesen eindringlichen Aufruf: Lass nicht zu, dass du ins Alte zurückfällst. Und für uns ist das ja nicht das Judentum, weil wir kommen ja nicht von dort. Aber Jesus nachfolgen heißt doch, das Wertesystem dieser Welt hinter sich lassen, um ihm ähnlicher zu werden. Das Anliegen Gottes soll im Zentrum meines Lebens sein. So wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, so soll ich lernen, mit Menschen umzugehen. So wie er gedient hat, so soll ich lernen zu dienen. So wie er gehorsam war in allem, im Leiden haben wir vor 14 Tagen sogar miteinander gesehen. Als es ihm alles kostete, da sollen wir hineinwachsen. Und spürst du das auch? Auf unser Leben wirkt die Gravitationskraft des alten Menschen. Ich habe dieses Bild mitgebracht. Was passiert mit einer Rakete, wenn ihr den Treibstoff ausgeht? Ja, ich illustriere das. Cyril hat mir Mut gemacht. Ich baue euch eine Rakete. Könnt das dann da zu Hause nachmachen. Habt ihr gewusst, dass in jedem Teebeutel ein Kit steckt, um eine Rakete zu bauen? Zündschnur ist schon da. Die muss man dann abschneiden und es hat auch schon einen Falz, wo man da durchschneiden muss. Und das Praktische ist, wenn man Schwarztee nimmt, ist das Schwarzpulver schon dabei. So. Zündschnur. Ich will keine Show machen im Gottesdienst, es soll eine Illustration sein. Cool, oder? Hat man es bis hinten gesehen? Sonst hat es vorne noch ein paar leere Plätze, ich weiß, dürft ihr auch ein bisschen näher sitzen. Das heißt übrigens russische Rakete, weil es ist ziemlich low-tech. Habe ich gelesen. Soll ein Bild sein, dass wir in unserem Leben immer genug Treibstoff brauchen, um Schub zu haben, der Anziehungskraft des alten Menschen entgegenzuhalten und weiter uns zu verändern ins Bild Jesu. Lasst uns den heutigen Bibeltext lesen. Es ist wiederum ein recht langer Abschnitt. Und wir wollen darauf achten, mit was für einer Dringlichkeit der Schreiber die Leser auffordert, auf Jesus zu schauen. Und der Text erklärt auch, warum dem Volk Israel der Treibstoff ausgegangen ist unterwegs. Eine ganz, ganz wichtige Lektion für uns alle. Hebräer 3, und ich lese die Verse 1 bis 15. Hebräer Kapitel 3. Deshalb, liebe Freunde, die ihr Gott gehört und an der himmlischen Berufung teilhabt, denkt über diesen Jesus nach, den wir bekennen als Gesandten und Hohenpriester Gottes. Denn er war Gott treu, der ihn gesandt hat, genauso wie Mose ein treuer Diener war für das ganze Haus Gottes, sein Volk. Doch Jesus steht weit mehr Ehre zu als Mose, so wie dem Erbauer eines Hauses mehr Ehre zukommt als dem Haus. Denn jedes Haus hat einen, der es baut, aber Gott ist der, der alles geschaffen hat. Mose war ein treuer Diener im Haus Gottes und sein Beispiel bezeugt alles, was später von Gott offenbart werden sollte. Christus dagegen, der Sohn, wurde über das ganze Haus Gottes gesetzt. Gottes Haus sind wir, wenn wir zuversichtlich bleiben und an unserer Hoffnung auf Christus festhalten. Deshalb spricht der Heilige Geist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung in der Wüste. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre Zeugen meiner Wunder gewesen waren. Deshalb war ich zornig auf sie und sagte, ständig kehren ihre Herzen sich von mir ab. Sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Ein Zitat aus Psalm 95. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Denn wenn wir bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen wie in der ersten Zeit unseres Glaubens, wird Christus uns an allem Anteil geben. Aber vergesst nicht das Wort der Schrift. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören, verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten. Weißt du, was mich aufwühlt in diesem Text? Dass der Heilige Geist uns ermahnen muss, verschließt euch nicht, wenn ihr meine Stimme hört. Wie kann das überhaupt sein? Bei einem Gotteskind. Es ist doch unser Anliegen, seine Stimme zu hören. Wir hatten vor einem Monat unsere Intensivtage, genau zu diesem Thema. Und wir haben gelernt am Sonntagmorgen, meine Schafe hören meine Stimme. Und jetzt diese dringende Ermahnung. Gut, wir können sagen, das ist ja ein Zitat aus Psalm 95. Hat das überhaupt etwas mit mir zu tun? Da sind ja andere gemeint. Aber es hat ja einen Grund, warum der Schreiber hier ein Zitat bringt. Der Heilige Geist spricht mit einem Zitat aus einem Psalm und er spricht zu den damaligen Lesern des Hebräerbriefs und er spricht zu uns als heutige Leser des Hebräerbriefs. Und schau, die Anrede oder der Beginn in diesem Kapitel ist ja, liebe Freunde, die ihr Gott gehört und an der himmlischen Berufung teilhabt, würdest du dich so bezeichnen? Ich bin einer, der Gott gehört. Ich bin einer, der ja, sich Jesus anvertraut hat. Ich habe doch eine Wiedergeburt erlebt. Ich bin doch ein Gotteskind geworden. Wenn wir das bejahen, dann gilt diese Warnung des Heiligen Geistes auch uns. Wir sollen es nämlich nicht gleich machen wie die Israeliten, die sich in der Wüste auflehnten. Lasst uns zu diesem entscheidenden Punkt, es ist der Wendepunkt des Volkes Israels in dieser Wüstenzeit. Lasst uns da hingehen und überlegen, wo sind denn die Parallelen zu unserem Leben. Uns ist allen klar, wir wollen es nicht gleich machen wie sie. Wir wollen es anders machen. 4. Mose 13 bis 14 steht diese Geschichte. Die Israeliten hatten rund ein Jahr Wüstenwanderung schon hinter sich. Sie hatten einen großen Teil des Gesetzes bereits bekommen. Die Stiftshütte war gebaut. Und sie lagerten jetzt bei der Oase Kadesh Barnea. Und mit einem guten Felsstecher konnten sie schon hinüberschauen ins verheißene Land. Und Mose sendet 12 Kundschafter aus. Sie sollen die Eroberung vorbereiten. Und als sie nach 40 Tagen zurückkehrten, erstatteten sie Bericht. Es ist ein gutes Land, gut zu wohnen. Josua und Kaleb erklärten, mit Gottes Hilfe werden wir ein gewaltig schönes Land für uns einnehmen dürfen. Es ist dieses Land, wo Milch und Honig fließt, wo wir uns schon immer danach sehnten. Und da waren noch die 10 anderen. Die 10 anderen, die schwarz sahen, Kananiter, seien nicht nur zahlenmäßig überlegen, auch militärisch, technologisch. Und vor allem sitzen sie in ausgebauten Städten. Uneinnehmbar. Uneinnehmbar. Und die Volksmenge war wie vor den Kopf gestoßen. Die ganze Freude über das verheißene Land war wie weggeblasen. Und es kam etwas über sie. An Angst, an Sorgen, an Misstrauen Gott gegenüber, dass es zu einer regelrechten Revolte kam. Sie wollten Mose und Aaron steinigen und zurückkehren nach Ägypten und fragen, ob sie wieder als Sklaven irgendwie angenommen würden. Gerade rechtzeitig noch erschien Gott in seiner Herrlichkeit. Griff ein, aber diese Generation des Unglaubens würde das verheißene Land nie sehen. 40 Jahre zogen sie dann in der Wüste umher, bis alle aus dieser Generation, bis auf Josua und Kaleb, gestorben waren. Warum verweist der Schreiber des Hebräerbriefs auf diesen bittersten Moment der Wüstenwanderung? Warum? Weil die Leser damals und wir als Leser heute uns in derselben Gefahr befinden. Gott redet auf ganz verschiedene Art und Weise. Damals, in jener Situation, durch Josua, durch Kaleb, bei uns. Ja, das haben wir alles bei Ivano gelernt. Und wenn du es verpasst hast, kannst du es nachhören. Intensivtage, Freitag, Samstag, durch sein Wort, durch unser Gewissen, durch die Predigt, durch geistliche Menschen, direkt zum inneren Menschen, Gott redet. Dort war es Kaleb und Josua, aber der Bibeltext sagt, der Heilige Geist sprach. Es war seine Stimme. Aber sie haben es nicht erkannt. Und vor allem haben sie nicht gehört. Warum nicht? Warum nicht? Stehen wir wirklich in Gefahr, dass es uns genau gleich gehen könnte? Ja, der Bibeltext macht einige Hinweise. Warum haben sie nicht gehört? Wegen der Verhärtung ihres Herzens. Ihr Herz war verstockt, es war zugeschlossen für die Liebe, für die Wahrnehmung Gottes. Es heißt dann, sie waren erbittert, sie lehnten sich auf. Sie haben Gott in Bitterkeit allerlei ungereimte Dinge zugeschrieben. Wir können es offen sagen, sie haben ihm misstraut. Sie haben ihm misstraut, dass er es schaffen kann, sie in dieses Land zu bringen, dass er ihnen wirklich den Sieg geben würde. Sie haben ihm misstraut. Und gell, wenn wir nicht in unser Leben schauen, sondern in die Leben anderen, ist es immer ein bisschen einfacher, die Fehler zu sehen. Sie haben ihm misstraut, obwohl sie doch vor nicht langer Zeit einen Bund mit ihm geschlossen haben. Respektive Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Sie haben ihm misstraut, obwohl sie jetzt ein Jahr lang Tag für Tag Versorgung, wundersame Versorgung in der Wüste erfahren haben. Sie haben ihm misstraut, obwohl sie erlebt haben, wie unter gewaltigen Zeichen und Wunder sie aus Ägypten befreit wurden. Ihr Unglaube führte sie dazu, dass sie der Stimme Gottes nicht gehorchen wollten, sondern lieber zurückkehren nach Ägypten in die Sklaverei. Warum? Aus Angst? Aus mangelndem Vertrauen? Sie wollten sich nicht auf das einlassen, was Gott ihnen sagte. Was denkst du, kann Unglaube auch unser Herz verschließen? Kann auch in unserem Herz durch den Betrug der Sünde, sagt der Bibeltext weiter unten, ebenfalls Unglaube wachsen? Wir müssen doch sagen, in unserem Leben spielen genau dieselben Kräfte. Aus Angst, mangelndem Vertrauen gegenüber der Gebote Gottes, aus Unverständnis. Gott, ich sehe nicht, wie du das machen willst. Oder Gott, ich sehe nicht, wofür das gut sein soll. Und dann die Entscheidung nicht, aber ich mache es trotzdem, sondern ich warte mal, bis mir das klar wird. Aus Bedenken vor den Kosten, aus Sorgen vor den Konsequenzen oder vielleicht auch nur aus banaler Bequemlichkeit. Können wir ins genau gleiche Verhalten fallen, wie das Volk Israel damals. Dass wir auf das Reden Gottes, ich habe vorhin aufgezählt, durch das Wort, zu inneren Menschen, durch geistliche Menschen, dass wir mit Unglaube reagieren und uns von ihm abwenden. Obwohl doch auch wir in unserem Leben die Güte, die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben. Eigentlich im Kopf wissen, Gott meint es gut mit uns. Auf ihn zu hören, ihm nachzufolgen, wird nie zu unserem Nachteil sein. Oder? Ich glaube, jeder von uns hätte das unterschrieben beim Hineinkommen, wenn das eine Testfrage gewesen wäre. Hätte jeder von uns unterschrieben, aber in der Situation erleben wir genau das, was hier im Bibeltext steht. Sünde ist eben immer Betrug. Betrug, betrügt. Statt in das verheißene Land einzuziehen und es in Besitz nehmen zu dürfen, zog diese Generation des Unglaubens in der Wüste herum, bis alle gestorben waren. Gott hatte ihnen Ruhe versprochen. Aber dann, deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Tragisch. Noch einmal diese Frage. Warum schreibt uns das der Schreiber des Hebräerbriefs? Nochmal dieselbe Antwort. Weil die Leser damals und wir als Leser heute uns in derselben Gefahr befinden. Schau, durch Unglaube können auch wir uns um die Segnung Gottes betrügen. Ich glaube nicht, dass es hier um das ewige Leben geht. Denn das verheißene Land ist in der Bibel nie ein Bild für Himmel oder Hölle, also für Himmel in dem Fall. Erst weiter hinten im Hebräerbrief wird der Ton noch einmal ernster und der Schreiber zeigt, dass wer sich beständig und konsequent von Jesus abwendet, ihn zurückweist, kann der Mensch an den Punkt kommen, wo er seine Rettung verliert. Aber hier steht das Land für Ruhe, die Gott schenken will. Auch wir haben auf unserem Leben eine Verheißung. Wir dürfen Ruhe erleben. Ruhe, die unser Leben prägt, wenn wir unsere Gedanken, unseren Willen, unser Herz unter die Herrschaft Gottes unterstellen. Wir erfahren Ruhe. Zum Beispiel im Streben nach Sinn in unserem Leben. Schau dir doch um zu unseren Mitmenschen. Dieses Suchen, wozu bin ich da, was will ich erreichen? Ruhe im Streben nach Befriedigung, in der Suche nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Annahme. Das ist das, was Jesus in unserem Leben verheißt. Frieden soll unser Leben prägen. Unglaube kann uns vor dem betrügen. Und wenn ich das lese, habe ich eine Sehnsucht in mir und ich vermute, es geht uns allen gleich. Oh, ich will mir ein hörendes Herz bewahren. Das Volk Israel ist ein warnendes Beispiel. Sie sind ausgezogen, wie diese Rakete abgehoben ist, aber da war zu wenig Brennstoff da. Sie haben wohl die Versorgung Gottes erlebt, wohl seine Hilfe. Sie haben sogar die Vergebung Gottes erlebt nach dieser Krise. Aber die Ruhe haben sie nicht erleben dürfen. Das waren doch die Konsequenzen. Wir wollen darauf achten, dass unser Leben nicht abkühlt, das geistliche Leben. In Vers 14 steht, denn wenn wir bis zum Ende treu bleiben, Gott genauso fest vertrauen wie in der ersten Zeit unseres Glaubens, wird Christus uns an allem Anteil geben. Das wollen wir doch erleben. Wie soll das gehen? Der Hebräerbrief wird hier ganz konkret. Sagt im Vers 12, achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlästet wird und hart wird gegen Gott. Glaube verschließt unsere Herzen. Unglaube, Entschuldigung, verschließt unsere Herzen. Aber Glaube, unser Glaube erstarkt, wenn wir uns ein hörendes Herz bewahren. Das heißt doch, wir müssen ganz besondere Aufmerksamkeit auf unsere Herzen richten. Wir müssen es bewahren. Hast du schon erlebt, wie gut du darin bist, dich selber zu rechtfertigen, innerlich? Also wenn der Teufel uns anklagt, obwohl wir gerecht sind, dann sollen wir das zurückweisen, das ist klar. Wir halten daran fest, dass Jesus am Kreuz für uns gegeben hat. Das meine ich jetzt nicht. Sondern wenn unser Gewissen uns anklagt, das Wort Gottes, der Heilige Geist, eine falsche Haltung, eine falsche Gesinnung in uns aufdeckt. Ach, ich bin so gut, mich zu rechtfertigen. Mich herauszureden, zu zeigen, dass es doch gar nicht so schlimm ist und ich bin immer eine Ausnahme. Das Herz bewahren heißt, das ernst nehmen. Es unbedingt ernst nehmen. Vergebung in Anspruch nehmen, das Herz bewahren. Weil der Bibel uns Text uns sagt, Sünde betrügt uns und führt zu einem harten Herz. Achtsamkeit. Ja, wir haben letzte Woche das Cyril erlebt, wie er uns überlistet hat. Und er hat im Interview dann selber gesagt, er hat uns abgelenkt, um uns täuschen zu können. Betrug der Sünde versucht genau dasselbe. Uns abzulenken, um uns täuschen zu können, um uns betrügen zu können. Und darum steht hier, ermutigt einander jeden Tag wieder neu. Ermutigt einander. Hast du gewusst, dass in diesem Prozess, dass das Herz weich bleibt, hörend bleibt, die gegenseitige Ermutigung ganz entscheidend ist? Warum? Wir haben es gesehen. Der Unglaube hat die Herzen der Israeliten erbittert und sie haben Gott allerlei Dinge vorgeworfen, die gar nicht stimmten. Wir wollen einander helfen, Gott zu vertrauen. Seine Güte zu sehen, seine Güte festzuhalten, das sehen wir ja nicht immer. Unsere Lebensumstände mögen ganz anders aussehen, tönen. Und deshalb haben wir einen Auftrag aneinander, Ermutigung, auf Jesus zu vertrauen. Ermutigung, auf seine Stimme zu hören. Eltern haben diese Aufgaben im Leben ihrer Kinder. Ehepaare haben eine Verantwortung füreinander. Freunde haben eine Verantwortung füreinander. In der Kleingruppe haben wir eine Verantwortung füreinander, dass wir einander teilhaben lassen an dem, was wir an Jesus, an seiner Güte und Barmherzigkeit entdecken, in seinem Wort, aber auch erfahren in unserem Leben. Einander ermutigen. Diese Haltung Diesen Lebensstil, den wollen wir kultivieren. Und ich habe gesagt, diese sind Verse, ein Zitat aus Psalm 95. Und es ist da wunderbar beschrieben, wie diese Haltung aussieht. Psalm 95, ab Vers 6. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Wenn ihr heute seine Stimme hört, verschließt euch nicht vor seinem Reden und so weiter. Hast du diese Betonung gespürt? Sein Volk. Er leitet uns, die Schafe seiner Weide. Er meint es gut mit uns. Und deshalb ist das nur das eine, einander zu ermutigen. Das zweite, wir wollen uns immer wieder nach Jesus ausstrecken. Sonst haben wir gar nichts, womit wir einander ermutigen können. Nach Jesus, dem Gesandten und Hoherpriester Gottes. Vers 1 und 2 haben wir Folgendes gelesen. Deshalb, liebe Freunde, die ihr Gott gehört und an der himmlischen Berufung teilhabt, denkt über diesen Jesus nach, den wir bekennen als Gesandten und hohen Priester Gottes. Hast du noch im Ohr, was wir schon alles gehört haben über diesen Jesus im Laufe aus diesen Versen im Hebräerbrief? So steigt der Hebräerbrief ein. Am Ende der Zeit hat Gott durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Er ist der Gesandte Gottes. Was er redet, kommt direkt vom Vater. Es ist Wahrheit. Es ist verlässliche Wahrheit. Und vor 14 Tagen haben wir über den Hohen Priester gesprochen. Das Thema im Kapitel 2. Er, Jesus, in jeder Hinsicht uns Menschen gleich geworden, so dass er jetzt ein barmherziger und treuer hoher Priester sein kann, der für uns vor Gott eintritt. Und gell, Mose war ja der größte Mann im Judentum. Und dann steht hier, Jesus steht weit mehr Ehre zu als Mose. Warum? Vers 2, denn er war Gott treu, der ihn gesandt hat, genauso treu wie Mose, ein treuer Diener war, für das Haus Gottes seines Volkes. Treu wie Mose war. Nun, es ist so, die Treue von Jesus, wir sehen sie auf seinem Weg ans Kreuz. Wir können uns da hinein denken, das haben wir vor 14 Tagen gesehen. Und Jesus da wirklich erfahren, nicht nur Wissen über ihn, sondern ihn erfahren. Aber auch Mose, wenn hier Mose ins Spiel gebracht wird, ist das eine wunderbare Illustration. Wie treu war denn Mose? Das ist so eindrücklich. Genau in dieser Krise, es gab ja viele Krisen, wo seine Treue herausgefordert war, aber in dieser Krise, als das Volk Israel an der Grenze des verheißenen Landes mit Unglaube reagiert, und sie wollen Mose und Aaron steinigen. Ich habe es gesagt, da erschien Gottes Herrlichkeit. Und Gott sagt Folgendes zu Mose. Halt dich fest. Wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ich will sie jetzt austilgen und dich, Mose, zu einer Nation machen, größer und stärker als diese. Das sagt Gott zu Mose in dieser Krise. Und was macht Mose? Der eben gerade fast gesteinigt worden wäre, was sagt er dazu? Oh ja, ich habe es nämlich auch langsam satt mit diesem Volk. Und ich bin dir gerecht geblieben, mach ein neuer Anfang mit mir. Das ist gut und richtig. Nein, das sagt er nicht. Was sagt er? Er ist ein treuer hoher Priester, der selbst in diesem Moment sein Volk nicht im Stich lässt. Sein Volk, das ihn im Stich lässt, lässt er nicht im Stich. Er hält die Verheißung Gottes hoch in einer Kühnheit, die uns wirklich inspirieren soll. Gott, du selbst hast doch gesagt, du seist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Darum vergib doch jetzt die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade. So wie du diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher, es war ja nicht die erste Krise, da war das goldene Kalb und das Misstrauen beim Wasser und das Misstrauen hier und dort immer wieder. Es ist die Fürbitte des treuen Hohenpriester Mose für sein Volk. Dass in diesem Moment das Volk vor seinem Ungehorsam rettet. Wir lesen dann nämlich, und der Herr sprach, ich habe ihnen vergeben nach deinem Wort. Das ist ein treuer Hohenpriester. Und der Bibeltext sagt, und über dem, weit über dem steht Jesus als unser Hohepriester. Das Volk musste dann die Konsequenzen tragen. Sie kamen nicht in die Ruhe hinein. Und weißt du, was das für Mose hieß? Er stand ja auch am Rand des verheißenen Lands. Und er war der voranging auf dieser Schlaufe 40 Jahre lang in der Wüste. Ein treuer Hohe Priester. Und das ist jetzt nur ein Bild für Jesus. Wir gehen in die Karwoche hinein, wo wir ja in Gedanken doch mitgehen, was Jesus für uns getan hat. Und wir dürfen dieses Bild von Mose in dieser Situation vor Augen haben, dürfen es heute in diesem Gottesdienst vor Augen haben, dass Jesus in deinem Leben der treue hohe Priester ist, der für dich eintritt. Dort, wo du in die falsche Richtung gegangen bist, und du bist heute eingeladen, zum Kreuz zu kommen, zu Jesus, zu sagen, Jesus, es tut mir leid, ich habe auch mit Unglaube reagiert, vergib. Und du wirst Vergebung empfangen. Das ist die Einladung heute Morgen. Jesus steht weit mehr Ehre zu als Mose, wie dem Erbauer eines Hauses mehr Ehre zukommt als dem Haus. Denn jedes Haus hat einen, der es baut, aber Gott ist der, der alles geschaffen hat. Mose war ein treuer Diener im Hause Gottes und sein Beispiel bezeugt alles, was später von Gott offenbar werden sollte. Christus dagegen, der Sohn, wurde über das ganze Haus Gottes gesetzt. Dieses Haus sind wir, wenn wir zuversichtlich bleiben und an unserer Hoffnung auf Christus festhalten. Darum diese Herausforderung, seht auf Jesus, immer wieder neu. Neue Genfer Übersetzung. Übersetzt Vers 1, richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus. Betrachtet Jesus. Das ist die Aufforderung durch den ganzen Hebräerbrief. Jesus, dieser wunderbare Name. Immer wieder kommt der Brief zurück zu Jesus mit dieser Aufforderung. Wollt ihr wissen, was Gott gesagt und getan hat? Betrachtet seinen Apostel. Wollt ihr wissen, welches die Herrlichkeit ist, zu der ihr unterwegs seid? Betrachtet die verherrlichten Menschen im Himmel, sagt er weiter hinten. Wollt ihr Trost und Hilfe empfangen in allen Prüfungen? Betrachtet den hohen Priester, der für euch in all diesen Schwierigkeiten war, Kapitel 2. Wollt ihr wahre Anbeter Gottes werden? Betrachtet Jesus in all seiner Schönheit und Herrlichkeit. Wollt ihr, das ist die Zusammenfassung des Hebräerbriefes, in aller Deutlichkeit sehen, warum es sich niemals lohnt, zurück ins Alte zu gehen. Betrachtet Jesus. Wir schließen heute diese Serie ab. Wir gehen nicht durch den ganzen Hebräerbrief, kommen dann mal wieder zurück. Lass mich das so zusammenfassen, wie es in Hebräer 12 steht. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dann Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich will auf ihn schauen. Ich will mich ausstrecken nach seinen wahren Weisungen und nach seinem wirksamen Dienst. Und wir brauchen nicht Ikonenbilder, die wir einfach da betrachten stundenlang. Aber wir brauchen Räume, die wir freihalten fürs Gebet. Wir brauchen Zeiten, wo wir in die Anbetung hineingehen und Jesus vor Augen haben. Wir brauchen Zeiten, wo wir das Wort Gottes lesen dürfen. Und wenn wir jetzt an dieser Schwelle zur Passionswoche stehen, Palmsonntag heute, und ich auf dieses Bild immer wieder so erschütternd vor mir, die begeisternde Masse, die Jesus zuruft, aber dann die Stimmung so schnell kippt und die Meute ruft, kreuzigt ihn. Wir wollen auf Jesus schauen. Wir haben am Karfreitag keinen Gottesdienst wegen dem Kids Camp, das geht bis spät nach Donnerstagabend, und wir haben empfunden, das gibt einen Riesenstress. Wir lassen das aus. Aber wir sind eingeladen, in dieser Woche diese Zeiten bewusst zu suchen, weil wir Jesus vor Augen haben. Weil wir Jesus anbeten. Und lass mich noch einmal lesen, das Psalm 95. Das könnten Verse sein, die uns anleiten für dieses Jesus vor Augen haben. Kommt, wir wollen ihn anbeten. Wir wollen uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott. Und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit seiner guten Hand. Und darum heute, wenn ihr seine Stimme hört, lasst uns unsere Herzen nicht verschließen. Wir wollen ins Gebet gehen. Gerade so mit diesem sich ausstrecken, den Gottesdienst abschließen. Wir haben zwei Lieder. Du kannst sie mitsingen oder auch nicht. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Aber lass zu, dass dein Herz sich ausrichtet auf Jesus.